Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das war schon ein ganz besonderer Lauf. Von Monat zu Monat hatte die deutsche Industrie mehr und mehr Aufträge eingesackt. 7 Monate war das so, von Mai bis November. Im Dezember aber hatte dieser Lauf nun ein Ende. Die Bestellungen sanken um 1,9% zum Vormonat, so das Bundeswirtschaftsministerium. Und wir wollen uns das mal genauer anschauen. Woher kommt dieser Knick und auch, wieso lief das überhaupt über einen so langen Zeitraum so gut während der Corona-Pandemie? Darüber hinaus informieren wir über die Hauptversammlung beim Industriekonzern ThyssenKrupp und haben auch heute, wie jeden Freitag in dieser Sendung, ein Firmenporträt im Programm und stellen einen der größten Impfstoffproduzenten der Welt vor, wenn nicht gar den größten. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf ein Börsendebüt, das an der Börse von Hongkong stattfand. Dort wird seit heute die Aktie des chinesischen Video-App-Konzerns Kuaishou gehandelt. Der Ansturm auf die Papiere des chinesischen Unternehmens war riesig. Im Vorfeld soll die Nachfrage nach Aktien um ein Vielfaches höher gewesen sein, als überhaupt zur Verfügung standen. Nach Medienberichten 1200 Mal mehr. Wenig verwunderlich, dass die Aktie nach dem Handelsstart stark gefragt war, der Kurs sich zunächst verdreifachte. Zum Börsendebüt und zum neuen Börsenkandidaten. Einzelheiten dazu aus Shanghai von Steffen Wurzel.
Die chinesische Video-App Kuaishou ist ungefähr vergleichbar mit TikTok, ebenfalls aus China. Der Firmenname setzt sich zusammen aus Kuai und Show, auf Deutsch schnelle Hand. Ähnlich wie bei TikTok geht es bei Kuaishou um kurze Videoclips. Erfolgreich ist die App vor allem außerhalb der großen Städte Chinas in den weniger reichen Regionen des Landes. Und obwohl Kuaishou noch nie Gewinn gemacht hat, Anlegerinnen und Anleger rennen dem Unternehmen die Bude ein. Die Aktie notierte am ersten Handelstag fast 3-mal so hoch wie der Ausgabepreis. Rein rechnerisch ist das Unternehmen Kuaishou mit Firmensitz in Beijing damit rund 135 Milliarden Euro wert. Mehr als Twitter und mehr auch als der wertvollste DAX-Konzern SAP. Die Euphorie zeigt, die Finanzmärkte setzen große Hoffnungen. Nicht nur in Tech-Werte allgemein, sondern auch in die mächtigen chinesischen Tech-Unternehmen. Außerhalb der Volksrepublik sind die meisten dieser Firmen zwar bisher kaum bekannt und erfolgreich, aber allein der chinesische Markt mit rund 1 Milliarde aktiver Internetnutzer bietet nach Ansicht von Analystinnen großes Potenzial. In den vergangenen Jahren sind chinesische Tech- und Online-Konzerne gerne in den USA, in New York, an die Börse gegangen. Alibaba, Pinduoduo, NIO und Bilibili zum Beispiel. Dass die Kuaishou-Aktien nun, in Anführungszeichen, nur in Hongkong und nicht in den USA an der Nasdaq gelistet sind, dürfte auch mit der zunehmenden Entkopplung der beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu tun haben. Eine wirtschaftliche, politische und technologische Entkopplung. Weltweit nimmt das Misstrauen gegenüber Großkonzernen aus China zu. Kritiker werfen ihnen regelmäßig mangelnde Transparenz und eine oft zu große Nähe zur kommunistischen Staatsführung vor.
Steffen Wurzel über das Börsendebüt des Video-App-Konzerns Kuaishou und von der fernen Börse in Hongkong, zu der, die uns örtlich etwas näher liegt, zur Frankfurter Börse und zu Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße, zum Blick auf das Geschehen auf den Finanzmärkten bisher. Frau Wehrle, der eingangs erwähnte Knick bei den Aufträgen für die deutsche Industrie im Dezember, der Rückgang um 1,9% im Vergleich zum Vormonat, hat das die Stimmung auf dem Börsenparkett beeinträchtigt?
Nicht wirklich. Der DAX ist nämlich zwischenzeitlich bis auf 14.114 Punkte gestiegen. Also da fehlt nicht mehr viel bis zu einem neuen Rekordhoch. Ja, in Sachen Corona ist noch nicht alles ausgestanden. Die Impfungen hierzulande laufen schleppend, aber viele hier an der Börse hoffen, dass sich das Wirtschaftswachstum dennoch erholen wird. Heute Nachmittag kommen dann nochmal frische Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Auch da hoffen viele auf gute Nachrichten. Das könnte einfach ein Indiz dafür sein, dass die US-Wirtschaft wächst und damit ein wichtiger Handelspartner für Unternehmen hierzulande. Die Zahlen zu den Auftragseingängen für die deutsche Industrie haben Sie eben angesprochen. Es hat einen Rückgang zum Jahresende gegeben. Ja, das ist richtig. Kurz vor der Sendung habe ich mit Andreas Scheuerle von der Deka Bank darüber gesprochen. Wie denn dieser Rückgang zu erklären ist, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Also zunächst mal muss man sagen, dieser Rückgang ist durchaus zu verschmerzen, denn es gab tatsächlich eine lange Serie von Auftragszuwächsen. Zweitens, das Quartal war ausgesprochen gut mit über 7% plus. Es ist der zweitbeste Wert seit der globalen Finanzkrise. Also die Unternehmen stehen immer noch recht gut da. Woher kommt's? Im Wesentlichen dürfte es an zwei Sondereffekten gelegen haben. Zum Jahresende sind zwei Zeitmarken gerissen worden. Zum einen ist die Mehrwertsteuersenkung ausgelaufen. Das hatte zu Vorzieheffekten geführt, aber im Dezember nochmal zu bestellen, was dann erst im Januar ausgeliefert wird, das lohnt sich eben nicht. Und das zweite ist der Brexit gewesen. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass vor dem Brexit die Unternehmen ihre Lager aufgestockt haben, insbesondere auch im Ausland in Großbritannien, um einem möglichen harten Brexit ein bisschen die Schärfe zu nehmen. Und das ist dieses Mal wieder geschehen am 31.12. Hätte es ja zum Brexit kommen können, zum harten Brexit. Gott sei Dank war es nicht der Fall, aber die Unternehmen haben sich darauf vorbereitet. Und jetzt ist eben diese Bestellung auch wieder weggefallen im Dezember.
Nichtsdestotrotz, die Industrie befindet sich auf Erholungskurs, die Bestellungen deutlich über dem Niveau von vor Ausbruch der Pandemie. Wie kann das überhaupt sein?
Naja, zum einen profitierten wir von diesen besagten Sondereffekten, gerade jetzt im zweiten Halbjahr. Aber grundsätzlich steht die Industrie auch gut da. Zum einen ist sie von den Lockdown-Maßnahmen relativ wenig belastet, allenfalls indirekt, während die Dienstleistungen in großen Teilen sehr stark eingeschränkt werden. Und zum anderen läuft die globale Konjunktur recht gut. Die Unternehmen berichten von hervorragenden Geschäften mit China oder auch ganz Asien, aber auch das US-Geschäft läuft erstaunlich gut, obwohl dort Corona auch am Wüten ist.
Viele Branchen befinden sich vor gewaltigen Veränderungen und Umstrukturierungsprozessen. Die Art und Weise zu produzieren und Handel zu treiben ändert sich rasant. Ich sag mal Stichwort Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Davon sind ja nicht nur die Autobauer betroffen. Spielt das alles überhaupt keine Rolle?
Das spielt eine Rolle, aber es zeigt sich in den Zahlen nicht so sehr. Das sind längerfristige Trends, die zu Produktionsverlagerungen, Produktionsumstellungen führen und sich nicht von einem Monat auf den nächsten auswirken. Aber sie sind da und sie sind eine große Herausforderung für die nächsten Jahre.
Welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen Zahlen?
Also zunächst mal kann man den Schluss ziehen, dass die Industrie derzeit der Konjunkturstabilisator Nummer 1 war und vermutlich auch im ersten Quartal bleiben wird, denn die Auftragsbestände der Industrie sind sehr hoch, die Reichweite sogar auf einem Rekordhoch. Das heißt, die Industrie hat genügend Schwung, um auch die nächsten Monate noch produzieren zu können.
Das heißt, Sie rechnen mit weiterem Wirtschaftswachstum?
Das erste Quartal wird uns kein Wachstum bescheren. Wir rechnen mit einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal wegen der harten Beschränkungen für wichtige Dienstleistungsbranchen. Aber die Industrie hat das Zeug, hier ein bisschen die Schärfe vom Rückgang zu nehmen. Und das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht.
Das sagt Andreas Scheuerle von der DK Bank.
Ja, soweit also eine Einordnung zur Lage der deutschen Industrie. Zahlen zur Produktion gibt es dann am kommenden Montag. Die Industriedaten und weitere Zahlen zur Konjunktur, haben die Frau Werle für Bewegung auf dem Devisenmarkt gesorgt?
Der Euro gibt etwas nach. Das wird mit der Hoffnung auf ein erneutes Anziehen der US-Wirtschaft begründet, wovon der US-Dollar profitieren würde. Der Euro aktuell bei $1,1996.
Die ganze Woche über sind die Ölpreise stetig gestiegen. Wie ist die Entwicklung heute?
Ja, die Ölpreise sind weiter im Plus, leicht im Plus, muss man sagen. Amerikanisches Leichtöl aktuell das Fass $56,66.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von -0,5 auf -0,49% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $1,804,36.
Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Ist ja auch schon lange her. Im September 2019 ist der Industriekonzern ThyssenKrupp vom DAX in den MDAX abgestiegen. Heute hat der Konzern zur Hauptversammlung geladen. Wir werden gleich ausführlich berichten. Vorab gab es Äußerungen, die Reaktionen bei den Anlegern hervorriefen.
Der Konzern steht vor schwierigen Aufgaben, muss Schulden abbauen, muss sich neu aufstellen. Mammutaufgaben sind das. Es geht da unter anderem auch, aber nicht nur, um die Zukunft der Stahlsparte. Immerhin, Aktien von ThyssenKrupp sind heute über 1% im Plus.
Und die US-Tochter der Telekom, T-Mobile, hat die Jahresbilanz vorgelegt. Sehen wir ein Echo beim Telekom-Aktienkurs?
Obwohl aus den USA gute Nachrichten kommen, der Umsatz ist im vierten Quartal gestiegen bei T-Mobile US. Unterm Strich steht für das Jahr 2020 ein Überschuss von über 3 Milliarden US-Dollar in den Geschäftsbüchern. T-Mobile hat auch ehrgeizige Pläne, will weiter wachsen, aber die Aktien der Telekom geben 1% nach.
Und der Energiekonzern RWE hat vorab mitgeteilt, es lief 2020 wohl wirtschaftlich besser als selbst gedacht. Läuft die Aktie ebenfalls besser als vorher gedacht?
Die Papiere 0,6% im Plus. Im Moment läuft es in wirklich in vielen Bereichen bei RWE gut und das kommt an der Börse gut an.
Und zur Lage der Flughäfen soll es in der nächsten Woche Gespräche geben. Finanzielle Unterstützung dürfte da eine Rolle spielen. Reagieren da die Anleger auf die Ankündigung?
Wenn ich auf die Papiere der Fraport schaue, die Aktien 1% im Plus, klar. Die Flughäfen gehören zu den ganz großen Verlierern in diesen Pandemiezeiten.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wir hatten es ja gerade schon angesprochen, heute sind die Aktionäre vom Industriekonzern ThyssenKrupp zur Hauptversammlung eingeladen. Auch hier virtuell, versteht sich. Und da will die Konzernchefin Martina Merz für den Umbau des Konzerns werben und über die wirtschaftliche Lage informieren. Das klingt alles nach Düsternis. Ob die Stimmung wirklich gedrückt ist, mehr dazu von Jörg Marksteiner.
So ein Aktionärstreffen hat ThyssenKrupp auch noch nicht erlebt. Corona-Tests für die Beteiligten in der Halle statt Frikadellen im Foyer für die Aktionäre. Außerdem keine Proteste von Mitarbeitern, die um ihre Jobs fürchten. Keine Managerschelte von Kleinanlegern, keine beißende Kritik von Fondsmanagern. Alles, was sonst seit Jahren üblich ist bei ThyssenKrupp, fällt diesmal aus. Corona-bedingt gibt es nur ein virtuelles Treffen, im Internet live übertragen aus der Essener Firmenzentrale. Dabei gibt es durchaus Redebedarf. 139 Fragen haben die Anleger eingereicht. Hauptthema: der radikale Umbau des Industriekonzerns nach Jahren der Krise.
In den kommenden Monaten werden wir wegweisende Entscheidungen zu treffen haben,
sagte Firmenchefin Martina Merz. Nicht wirklich überraschend, denn das Manuskript ihrer 45-minütigen Rede hatte sie schon vorab am Montag veröffentlicht. Heute nun die Bekräftigung. Der traditionsreiche Ruhrkonzern ThyssenKrupp will sich verkleinern, beziehungsweise man könnte auch sagen gesund schrumpfen.
Und es ist kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass das ThyssenKrupp der Zukunft anders aussehen wird als das der Vergangenheit. ThyssenKrupp wird zu einer Gruppe von Unternehmen mit einem schlanken Headquarter.
In der Zentrale in Essen wurde die Belegschaft bereits halbiert. Insgesamt fallen 11.000 Stellen in den kommenden Jahren weg. Das ist aber noch nicht alles. Weitere bis zu 45.000 Mitarbeiter könnten aus dem Konzern ausscheiden, weil ihre Sparten und Firmenteile zum Verkauf stehen, weil neue Partner gesucht oder Fusionen geprüft werden. Das wäre dann fast die halbe Belegschaft. Als erstes soll im März die Entscheidung fallen, was aus den Stahlwerken wird mit ihren allein 27.000 Beschäftigten.
Wir sind uns der unternehmerischen Verantwortung bewusst, die wir für die Mitarbeitenden im Stahlbereich tragen und auch für die Region.
Fast alle Werke stehen in NRW. Derzeit liegt nur ein Angebot der britischen Firma Liberty Steel auf dem Tisch. Dazu gäbe es aber noch Klärungsbedarf, sagte Merz heute etwas vage. Parallel wird auch über eine Sanierung in Eigenregie oder eine Abspaltung nachgedacht. Möglicherweise mit späterem Börsengang. So oder so, die Gewerkschaft ist alarmiert.
Rote Linien sind betriebsbedingte Kündigungen, rote Linien sind weitere Standortschließungen,
sagt der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler. Die Gewerkschaft ist stark im Konzern vertreten, gegen ihren Widerstand sind Entscheidungen faktisch kaum durchsetzbar. Und Gewerkschafter Giesler macht klar, egal was aus dem Stahlbereich wird, unterstützt wird nur, was Arbeitsplätze und vor allem ausreichend Investitionen sichert.
Dieses Konzept haben wir bis jetzt noch von keinem gesehen, weder von Liberty noch von ThyssenKrupp. Da muss jetzt was kommen. Das ist der Punkt, worauf wir warten.
Unsensibel, dass gerade in solcher Zeit der Vorstand eine Sondervergütung erhält, das findet Marc Tüngler von der Kleinanlegervertretung DSW. Er kritisiert, dass der Vorstand ausgerechnet jetzt Sonderzahlungen erhalten hat, 200 bis 500.000 Euro. Trotz der Corona-Probleme, trotz der Milliardenverluste im Alltagsgeschäft, trotz gestrichener Dividende und Stellenabbau.
Man kann nicht 11.000 Mitarbeiter vor die Tür setzen und gleichzeitig dem Vorstand Sondervergütungen geben. Das passt nicht zusammen.
Bei der Abstimmung will er deshalb symbolisch die Entlastung verweigern.
Jörg Marksteiner über die Hauptversammlung von ThyssenKrupp. Und wir kommen zum Firmenporträt. Das Serum Institute of India gilt als der größte Impfstoffproduzent der Welt. Maßstab für Groß und Größer sind die Impfstoffdosen. Und hier sollen eben die meisten Dosen hergestellt werden. Und natürlich mischt der weltweit größte Hersteller von Impfungen nun auch mit, wenn es um Corona geht. Von Anfang an hat die Firma dabei vor allem auf ein Pferd gesetzt, auf den Impfstoff von AstraZeneca. Noch bevor die letzten Testphasen abgeschlossen waren oder ein Land den Impfstoff zugelassen hatte, hatte die Firma schon längst Millionen Dosen auf Lager. Nun ist der Betrieb der Familie Poonawalla aus dem Westen von Indien auf Expansionskurs. Silke Dietrich stellt die Firma vor.
Es klingt wie bei Dallas oder Denver Clan, wenn indische Fernsehsender das Serum Institute of India aufsuchen. Mit einem Hubschrauber überqueren Vater und Sohn mit dem Fernsehreporter das riesige Firmengelände. Und wie in den alten US-Serien spielt das Interview auf einem der Gestüte der Poonawallas. Mehr als 350 Pferde zählt die Familie zu ihrem Besitz. Eng damit verbunden ist auch der Aufstieg ihres Impfstoffimperiums. Vater Cyrus Poonawalla hat die Firma vor 55 Jahren gegründet. Impfstoffkönig, so nennen ihn die Menschen heute in Indien. Seine wohlhabenden Vorfahren hatten ihr Geld mit Pferdezucht und Pferderennen gemacht. Alte Pferde, die nicht mehr für Rennen geeignet waren, hat die Familie an Pharmafirmen verkauft. Aus dem Blut der Tiere wurde das Serum gewonnen, aus dem Serum dann Impfstoffe entwickelt. Die glänzenden Vollblüter, die heute in den Gestüten von Poonawallas stehen, treten bei Rennen an. Die Pferde, denen das Blut abgenommen wird, sehen wir nicht. Die Familie hat diese Arbeit ausgelagert. In den letzten Jahren haben Tierschützer immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade in Indien die Pferde, die für die Impfstoffgewinnung genutzt werden, verwahrlost sind und unter Parasiten oder Infektionen leiden. Die Filmaufnahmen innerhalb der Fabrik sind dagegen auf Hochglanz poliert. Hier zum Beispiel klackern Millionen von kleinen Glasampullen aneinander, die automatisch über Fließbänder rollen. Darin Impfstoffe für die ganze Welt, die das Serum Institute of India in Massen produziert. Gegen Masern, Mumps, Meningitis oder Polio, Röteln, Tollwut, Tuberkulose und viele andere Krankheiten. 2 von 3 Kindern auf der Welt sollen diese Impfflüssigkeiten erhalten. Und natürlich mischt der weltweit größte Hersteller von Impfungen nun auch mit, wenn es um Corona geht. Von Anfang an hat der Geschäftsführer Ada Poonawalla ganz im Sinne der Familientradition dabei vor allem auf ein Pferd gesetzt. Auf den Impfstoff von AstraZeneca, den Forscher in der University of Oxford entwickelt haben.
Aus meiner Sicht stehen die Chancen gut, weil die Forscher aus Oxford auch mit der Impfung gegen Ebola erfolgreich waren. Also habe ich mich entschieden, dass wir die Herstellung von anderen Impfmitteln beiseite legen, damit wir, sobald die Tests abgeschlossen sind, eine Impfung für Indien und die Welt bereitstellen können. Und eben nicht erst noch weitere 6 Monate warten müssen, bis genügend von dem Impfstoff hergestellt werden kann.
Der größte Impfstoffhersteller der Welt ist damit durchaus ein großes Risiko eingegangen, denn seine Firma hat die Ampullen schon vor vielen Monaten mit dem Impfstoff von AstraZeneca befüllt, noch bevor die letzten Tests beendet waren oder Regierungen die Impfung zugelassen hatten. Aber Ada Poonawalla ist bekannt für seine Risikobereitschaft. Unter ihm ist die Firma zum Weltmarktführer geworden, was die Anzahl der Produktion von Impfstoffen angeht. Ein dickes finanzielles Polster mag bei der Risikofreude zudem eine Rolle spielen. Die Familie Poonawalla gehört heute zu den reichsten in Indien. Vor allem der Sohn Ada Poonawalla, der nun seit Jahren die Geschäfte leitet, hat den internationalen Markt für die Firma ausgeweitet. Auch der Microsoft-Gründer Bill Gates kooperiert mit dem Serum Institute of India. Anfang Januar hat der Impfstoff gegen Corona in Indien die Notfallzulassung erhalten. Da hatte die Firma schon längst sämtliche Dosen auf Lager.
40 bis 50 Millionen Impfdosen stehen schon jetzt bei uns bereit und jede Woche produzieren wir mehr. Es liegt nun an der indischen Regierung, wie viele Impfdosen sie, wie schnell im Land verteilen kann. Bis Juli wollen wir mindestens 300 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung stellen.
300 Millionen Dosen bei Juli 2021.
Aber nicht nur innerhalb von Indien liefert Poonawalla. Sein Corona-Impfstoff ist nun auch in anderen Ländern angekommen. In Myanmar, Bangladesch, Nepal, Bhutan oder in Brasilien. Das Serum-Institut ist auch Teil des weltweiten COVAX-Programms, das unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation gestützt wird. Damit sollen auch ärmere Länder bestimmte Mengen an Impfstoffdosen erhalten.
Bislang haben wir alle unsere Impfstoffe zu einem erschwinglichen Preis angeboten. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir reden über ein Mittel, das Sie vielleicht für einige Monate oder den Rest Ihres Lebens retten könnte.
Klingt ein wenig nach Robin Hood, aber das Impfstoffimperium behält auch ausreichend Geld in den eigenen Taschen. Das Vermögen der Gründerfamilie wird auf rund 13 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ende Januar allerdings stockte kurz vielem der Atem. Fünf Menschen, erzählt der Nachrichtensprecher hier, haben bei einem Brand auf dem Firmengelände ihr Leben verloren. Allerdings sei die Produktion des Corona-Impfstoffes durch das Feuer nicht beeinträchtigt worden, sagt der Geschäftsführer. Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, denn die Weltgesundheitsorganisation, die Nachbarländer und auch Indien selbst erwarten mehrere hundert Millionen Dosen des begehrten Impfstoffes, die vom Serum Institute of India hergestellt werden sollen. Den europäischen Markt beliefert die Firma noch nicht, aber es ist das Ziel. Der Familienbetrieb in Indien will in Zukunft auch mit seinem Umsatz den globalen Pharma-Riesen Konkurrenz machen.
Das Firmenporträt von Silke Dietrich über den größten Impfstoffproduzenten der Welt. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Hier geht es zunächst um weitere Corona-Hilfen, die der Koalitionsausschuss beschlossen hat. Die Ergebnisse stoßen bei der Wirtschaft, bei Gewerkschaften, aber auch Sozialverbänden auf Kritik.
Auch das Handelsblatt aus Düsseldorf hält die Unterstützung für zu gering. Die neuen Milliardenhilfen der Großen Koalition sind ein kleiner Trost. Geld verteilen, das kann die Koalition. Doch es braucht jetzt mehr. Eine wirksamere Konjunkturstütze und ein echter Stimmungsaufheller wären der Weg raus aus dem Lockdown. Keine überstürzten Lockerungen, kein unnötiges Risiko, aber doch ein Konzept, wie es weitergehen soll. Das fehlt noch immer. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung argumentiert: Aus Sicht der Wirtschaft ist der steuerliche Verlustrücktrag der wichtigste Punkt. Unternehmen, die vor der Pandemie noch gut verdient und entsprechend viel Steuern gezahlt haben, können nun nachträglich ihre Steuerlast aus dem Jahr 2019 drücken. Was zu viel gezahlt wurde, fließt sofort zurück. Anders als die Hilfspakete aus dem Wirtschaftsministerium läuft so etwas automatisch. Wichtig ist zudem, mittelfristig kostet der Verlustrücktrag den Fiskus kein Geld, weil alles, was nicht zurückübertragen wird, später verrechnet werden darf. Abschließend noch einen Blick dazu in die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Es kann einem schwindlig werden, wenn man sich vor Augen führt, woher die Milliarden kommen sollen, die weiterhin benötigt werden, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen gibt der Staat weiterhin mehr Geld aus und verzichtet zugleich auf Einnahmen. Das wird nicht ewig durchzuhalten sein. Der Autohersteller Daimler plant eine Aufspaltung in zwei eigenständige börsennotierte Konzerne. Dazu heißt es in den Stuttgarter Nachrichten: Anstatt wie bisher erwartet, von Daimler Truck nur einen Minderheitsanteil an die Börse zu bringen, geht Daimler in die Vollen und behält selbst nur einen kleineren Anteil. Auch dies macht deutlich, wie radikal der Schritt ist, den Daimler-Chef Ola Källenius nun geht. Er setzt damit weiter konsequent auf seine Linie, die Effizienz zu steigern und mehr Kapital zu generieren, um den Umbau des Konzerns erfolgreich managen zu können. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Pläne skeptisch. Es ist auf vielen Ebenen ein riskanter Weg, den der große Konzern aus Stuttgart einschlägt mit dieser gewaltigen Abspaltung. Auch wenn es auf den ersten Blick so sinnvoll erscheint, als Chance eben. Und zum Management-Trend passt. Joe Kaeser hat Siemens ja auch völlig zerfieselt. Manche der Einzelteile sind erfolgreich an der Börse. Aber nicht zu vergessen, andere sind nach Übernahmen nahezu untergegangen und überall ist der Druck auf die Arbeitnehmer gestiegen.
Und mit dieser Mahnung vor einem riskanten Weg endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Hundeschulen. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.